Und den Frauen da draußen möchte ich gern sagen, glaubt an euch. Und alles ist möglich. Ihr müsst nur an euch glauben und bleibt einfach ihr selber. Und da ist so viel Kraft drin und so viel Energie, die wir alle haben. Und geht den Weg, den ihr für euch selber gehen wollt. Und lasst euch da nicht verbiegen.
Humorexpertin fragt Führung. Eva Ullmann und Katrin Hansmeier machen Humor für Sie berechenbar und einsetzbar. Amüsieren Sie sich, staunen Sie und erweitern Sie Ihr Repertoire.
Also ich freue mich total, dass wir zusammengekommen sind und sag erstmal Hallo Annette.
Hallo Katrin, ich freue mich auch sehr, dass ich heute hier dabei sein darf.
Gab es in letzter Zeit bei dir was zu lachen und wenn ja, was war es?
Also ich lache tatsächlich sehr viel. Ich lache jeden Tag sehr, sehr viel. Das gehört einfach zu meiner Persönlichkeit dazu. Und gestern war ich in Stuttgart. Ich bin heute früh aus Stuttgart wieder zurückgeflogen nach Wien. Ich wohne ja in Wien. Und wir sind gestern zu dritt geflogen. Und da stand ich plötzlich und sagte, brauchen wir eigentlich noch eine Maske im Flugzeug? Und dann sagte mein Kollege, ja, natürlich. Und ich so, okay, habe ich wohl keine mehr dabei. Ist einfach mir entfallen. Und er hat mir dann eine gegeben und er ist so ein Rocker-Typ. Ja, also so groß und hat so eine Uhr mit einem Totenkopf drauf, also ein richtiger Rocker und holt diese Maske raus und die ist natürlich schwarz. Und
Ja.
dann sage ich, ja, cool, ja, das passt natürlich zu dir, diese schwarze Maske und ich in meinem Business-Kostüm hier. Also ich so, cool, aber wo ist denn jetzt der Totenkopf auf dieser
Ja.
Maske, ja? Und dann haben wir schon mal darüber gelacht und dann sind wir ausgestiegen aus dem Flieger und sage ich, du, eigentlich bräuchtest du noch so eine pinke Maske. Und dann sagte der dritte Kollege, am besten noch mit so Strassstein besetzten Totenkopf drauf. Und wir haben so zu dritt herrlich darüber gelacht, weil es einfach, er ist so groß und dieser Rocker-Typ und wir haben uns alle vorgestellt, wie er diese Maske trägt. Und dann dachte ich, ja, das passt einfach. Und es war diese Situationskomik, die kannst du natürlich jetzt nicht mehr nacherzählen, so richtig, aber es
Ja.
war unglaublich lustig und wir haben alle drei herzlichst gelacht darüber. Ja.
Ja, und du kannst sie ja nacherzählen und sie hat auch, also sie zeigt auch die Komik, die in dieser Situation drinsteckt und was wir alle mögen. Es geht eigentlich erstmal um eine simple Frage, die doch nicht witzig ist, aber wir machen Humor damit. Und wenn wir jetzt eben raufgucken, was passierte eigentlich ist, das nennen wir ja im Humor das Angebote akzeptieren. Ne, jemand sagt, Maske kriegt eine schwarze Maske, dann hast du eine kleine Übertreibung gemacht, ne, da müsste eigentlich noch ein Totenkopf drauf. Dann ging es eigentlich zu einer Inkongruenz, also zwei Dinge, die nicht zusammenpassen. Und da wird es dann witzig. Also erst kam die Übertreibung und dann das, was nicht zusammenpasst, nämlich jetzt noch die pinke Maske am Rocker plus die Strasssteine. Und das ist ja dann wieder ganz spannend zu gucken. Wenn ich das jetzt mal mit Absicht in Situationen einsetzen will, wo der Humor vielleicht gerade fehlt, zu sagen, ich übertreibe ein bisschen und ich bringe was rein, was eben nicht so passt. Und gehört das zu deinem täglichen Handeln und Tun dazu? Das heißt, im beruflichen Kontext setzt du es sowohl so intuitiv ein als auch bewusst?
Ich setze es tatsächlich sehr intuitiv ein, fast eigentlich nie bewusst. Und das war für mich auch so spannend an deinem Vortrag, weil ich auch intuitiv deinen Vortrag ausgewählt hatte aus unterschiedlichen Keynote-Speakern, die mir vorgestellt worden oder uns vorgestellt worden ist. Und ich habe dann intuitiv gesagt, also Humor sells, finde ich, das passt so gut. Wir wollen das unbedingt mal hören. Und bis zu diesem Vortrag, muss ich dir sagen, habe ich mir nie Gedanken gemacht, wie ich eigentlich Humor einsetze und wie Humor wirklich wirkt. Und es war für mich unfassbar spannend, weil dieses Thema dann kam, name it und dann nutze es. Also du kannst es eigentlich erst wirklich bewusst nutzen, wenn du es auch bewusst wahrnimmst. Und für mich, ich habe das immer sehr stark intuitiv benutzt und mache es auch heute noch. Aber ich erkenne viele Mechanismen jetzt viel besser und viel stärker, die du natürlich alle kennst. Aber für mich war das komplettes Neuland. Weißt du, es war wie, da lüftet jemand eine Decke. Das war unfassbar. Ich dachte so, ja, cool, ja, stimmt. Ja, das, genau so machen wir das. Ja,
ja.
Und genau das bewirkt es. Aber davor wäre mir das nie aufgefallen, weil es für mich zu meiner Persönlichkeit dazu gehört.
Ja, und dann kann man es nochmal bewusster einsetzen und vielleicht auch anderen mitgeben. Und das hast du
Ja.
ja dann auch gleich total heldenhaft, was mich wiederum begeistert hat. Also man sieht, Humor ist ansteckend. Ich habe dich erst angesteckt und du hast mich zurück angesteckt, als du dann diesen Post auf LinkedIn veröffentlicht hast, dass du eben total gerne regelmäßig den Podcast hörst, im Auto, das auch empfiehlst, ne, im Stau, ist gar nicht mehr langweilig. Und dann hast du gleich ein super cooles Beispiel auf so eine klassische Frage, die dich regelmäßig ärgert, nämlich man ist im Meeting, und ein Mann sagt dann, Mensch, ist es schön, mit so hübschen Frauen heute im Meeting zu sein.
Richtig, ja.
Und was hast du dir dann quasi in den Ärmel gelegt?
Ja, ich sagte dann, ja, schön, sehen ist Ihre Kompetenz, das ist jetzt schön, aber schauen wir mal, wie wir jetzt auch im Fachlichen weiterkommen. Und das war so befreiend. Es war so befreiend, weil es natürlich kannte ich unterschiedliche Situationen und wir hatten ja schon mal darüber gesprochen. Umso weiter nach oben du aufsteigst, umso seltener wirst du eigentlich mit diesen Alltagssituationen konfrontiert. Es werden dann andere Spitzen, aber diese Alltagssituationen werden weniger. Aber es gibt trotzdem immer wieder Situationen, die einen im Nachgang ärgern und man weiß gar nicht, was ärgert mich jetzt eigentlich an diesem Meeting oder was hat mich jetzt so gestimmt, dass ich von Anfang an in dieses Meeting eher negativ reingegangen bin. Und es hat mich total befreit, weil ich habe das einfach rausgelassen und danach war es für mich gut. Für den anderen vielleicht schwieriger, aber für mich war es gut.
Gab es denn eine Reaktion?
Nee, der ist dann so drüber gegangen. Aber ich glaube nicht, dass er noch einmal so einen Satz sagt.
Man kann charmant eine Grenze setzen und das ist vielleicht die Befreiung. Also erzähl mir gerne noch zwei Sätze, warum fühlt sich das eigentlich so befreiend an?
Es fühlt sich erst natürlich total befreiend an, weil ich in vielen Situationen mich gar nicht mehr angegriffen fühle. Aber ich hatte zwei Kolleginnen dort, die einige Stufen unter mir sind. Und ich will nicht, dass die von Anfang an diese Kämpfe kämpfen müssen. Und für die ist das überhaupt nicht angenehm. Ich stehe da drüber, aber für die ist das überhaupt nicht angenehm. Das ist das eine. Und das zweite ist, ich fand es einfach unglaublich unfair. Das sind drei Frauen, da kommt ein Mann und er traut sich so einen Spruch rauszuhauen. Und ich denke mir, ich würde nie in ein Meeting reingehen und sagen, na, prima, da habe ich jetzt heute mal drei richtig gut aussehende Männer da, die im Fitnessstudio gestern endlich mal Hanteln gestemmt haben. Würde ich
Ja,
doch nie sagen.
können Sie mal kurz aufstehen und zeigen, ob
Ja.
Ihr Hintern auch so knackig ist wie Ihre Oberarme?
Genau, ja, genau, würden wir doch nie sagen, weil es, auch wenn es nett gemeint ist, es ist eine Reduktion auf etwas, was wir im Berufsleben nicht haben wollen von jemandem, der einem nicht nahe steht.
Ja.
Das kann ich in meinem Freundeskreis mal besprechen oder mal rauslassen und es lustig finden, aber im Berufskontext
Ja.
muss man da sehr vorsichtig mit solchen Aussagen sein, weil es den anderen einfach probieren kann.
Und das ist ein tolles Beispiel, weil, also wir unterscheiden ja den auf- und den abwertenden Humor. Und der abwertende, der ist oft ja sehr scharf. Und damit bleibe ich auch souverän, aber ich komme schnell in die Anspannung. Und die Aufwertung, die hat halt was sehr Entspannendes. Da ist die Gefahr, dass er halt manchmal Dinge verharmlost, die wir in dem Fall zum Beispiel nicht verharmlosen wollen. Ne? Und da muss man gut gucken, auch gerade als Frau dann, ne, wenn eben jemand sagt, sind Sie nicht zu jung für den Job? Das klassische Beispiel, was ich auch im Vortrag gebracht habe, danke fürs Kompliment, herzlich willkommen bei Jugend forscht. Da gehe ich sehr heiter damit um, aber ich verharmlose es halt auch, ne? Und wenn ich sage, sind Sie nicht zu alt für die Frage, gehe ich halt total in den Gegenangriff. Und
Richtig.
an deiner Variante finde ich die Mischung so genial, weil du sagst, ich sehe, sehen ist eine ihrer Kernkompetenzen oder ist ihre Kompetenz, man könnte auch sagen, eine ihrer Kernkompetenzen. Das heißt, im Grunde wertest du ihn auf. Das ist kein Gegenangriff. Dann kommen wir doch jetzt zum Fachlichen. Da ist null Gegenangriff drin und trotzdem ist die Botschaft sehr klar. Und das finde ich so charmant. Du bleibst in der Aufwertung, aber du verharmlost trotzdem nicht das Gesagte. Ja.
Ah, das ist eine schöne Analyse von dir.
Ja.
Vielen Dank. Ja, das, Ja, das finde ich ja so, so klasse, dass du das so analysieren kannst, so strukturieren kannst und dann sagen kannst, und das genau ist das Schöne daran, oder das ist vielleicht auch das Erfolgsgeheimnis an der einen oder anderen Stelle. Weil es gibt natürlich schon Situationen, wo ich Humor nutze und danach sage, puh, da bin ich jetzt aber, da habe ich jetzt einen Knaller rausgelassen, der hätte auch nach hinten gehen können, ne?
Und hast du so eine im Kopf?
Anekdote, ja, tatsächlich habe ich so eine Anekdote im Kopf. Wir saßen 20, 25 Männer in einem Raum, saß unser SE-Vorstand da, und ich habe mit einem Kollegen geplaudert während eines Vortrags, kurz mal was abgestimmt. Und der SE-Vorstand sagte dann auf Polnisch, ich spreche Polnisch, ich bin zweisprachig, und sagte auf Polnisch zu mir, jetzt hören Sie mal auf zu flirten mit Ihrem Kollegen. Und meine erste Reaktion war, Sie sind ja nur eifersüchtig. Und das habe ich rausgeknallt, und danach dachte ich, und es hat keiner verstanden, was war auf Polnisch. Danach hat er es aber übersetzt, dann fanden es alle lustig. Ich fand es in der ersten Situation auch lustig. In der zweiten Situation dachte ich, es war schon schwer dran vorbeigeschrammt, respektlos zu sein. Aber ich fand es einfach, was ich in der Situation so schwierig fand, war, er hätte ja sagen können, hören Sie auf zu reden. Aber er hat gesagt, hören Sie auf zu flirten. Und das fand
Ich,
ich,
ja.
tatsächlich fand ich übergriffig. Und deswegen habe ich so reagiert, wie ich
Ja.
reagiert habe. Und das kam sehr natürlich.
Ja, und du bist offensichtlich ein Angebote-Annehmen-Talent. Also jetzt ist ja das zweite Beispiel auch nach dem Flieger. Das Angebot von ihm war Flirten. Hätte er gesagt, hören Sie auf zu tuscheln, hättest du darauf reagiert. Aber er hat Flirten gesagt. Also hast du auf Flirten reagiert und gesagt, Sie sind ja nur neidisch. Oder Sie sind ja nur eifersüchtig.
Ja,
Und auch da,
eifersüchtig.
das ist noch kein Angriff, ne? Also abgesehen davon
Ja.
war es auf Polnisch, die Übersetzung hat er gemacht. Sich ja ganz bewusst
Ja.
entschieden, das als Witz auch groß zu machen. Von daher finde ich erstmal diese Fähigkeit, dass du so auch schnell reagierst, total schön. Und ich glaube halt, dieser Mut fehlt vielen, insbesondere Frauen. Und diese Fähigkeit, das so auszuprobieren. Und zum Zweiten habe ich bei dir das Gefühl, dass du erstmal eine sehr wohlwollende Grundhaltung hast.
Also ich bin ein sehr positiver Mensch, und ich würde Humor oder auch niemals dazu nutzen, jemanden abzuwerten, sondern ich nutze Humor eher sehr stark dazu, Distanzen aufzubrechen, jemanden hochzuheben, so dass er sich nicht in der Hierarchiestufe oder egal in welcher Stufe auch immer unter mir gestellt fühlt. Und das finde ich, ist ein Humor, dieses Schöne, dass du über ganz einfache Mittel jemanden signalisieren kannst, du kannst ganz normal mit mir sprechen, und ich wünsche es mir, dass du auf einer ganz normalen Ebene bitte mit mir sprichst und dass wir hier ein Tänzchen miteinander führen über den Humor eben, ja.
Und hast du dir das im Laufe deiner Karriere erarbeitet? Du hast ja gerade gesagt, du hattest zum Beispiel jetzt auch zwei Frauen drin, die hierarchiemäßig gesehen in einer anderen Position sind, für die das noch viel schwieriger war. Was sind deine Erfahrungen auch in den Karrierestufen?
Also das ist für mich total interessant, weil ich in den letzten Monaten seit deinem Vortrag sehr stark darüber nachgedacht habe. Weil wir hatten ja nach deinem Vortrag da kurz darüber gesprochen, und ich sagte damals, mit voller Hose ist gut stinken. Das heißt, natürlich, umso höher du kommst, hast du mehr Mut auch. Und es gibt für mich so zwei Aspekte. Auf der einen Seite, ich bin vom Prinzip her sehr lebensfroh und habe schon im Privatleben immer einen lockeren Spruch drauf gehabt. Das habe ich immer gerne gemacht. Aber am Anfang meiner Karriere im Büro ganz anders. Ich habe mich total zurückgenommen, weil ich einfach auch unsicher war, was passt, was passt nicht. Du bist ganz neu, du kennst niemanden, du weißt auch nicht, wie die Spielchen gehen im Büro. Die ersten 3 bis 5 Jahre bist du ja erstmal nur daran zu lernen, von denen, die schon 30 Jahre dabei sind, wie die ganzen Spielchen ablaufen, wer irgendwie mit wem wie kommuniziert. Und da hat mir damals irgendwer, ich glaube, in irgendeiner Feedback-Session haben die mir gesagt, ich bin so die kühle Blonde. Und da habe ich damals gedacht, das bin ich gar nicht. Ich bin
Kenne
überhaupt
ich.
nicht kühl und blond. Die kenne ich nicht, die Frau.
Ja, aber
Das,
ich kenne das
ja,
total.
siehst du,
Das hat bei mir früher auch
genau.
gesagt. Ich dachte mal so, reden die von mir?
Und ich habe gedacht, so, die reden jetzt nicht von mir, aber es saß sonst keiner im Raum außer mir. Also müssen sie von mir wohl sprechen. Und ich habe da wirklich viel drüber nachgedacht. Ich habe dann im Beruf schon immer wieder mal einen Spruch rausgehauen und habe dann geschaut, okay, wie kommt der an? Weißt du, diese Testbalance, die du rauslässt. Aber de facto muss ich wirklich sagen, so richtig ist es erst gekommen, als ich mich auch in einer vertrauensvollen Umgebung quasi gefühlt habe. Das erste Mal in einer Umgebung, wo ich wusste, auch gar nicht im Groß, sondern in kleinen, 5, 6, 7 Leute, wo ich wusste, hier kann ja eigentlich nicht viel passieren, wir verstehen uns alle gut. Und dann fängst du einfach an, ganz normal zu sein und natürlich zu sein. Und dann ist das ein Selbstläufer bei mir gewesen, ne?
Also die Entspannung ist ein Hauptmoment und schön, wenn ich es endlich geschafft habe, in einer vertrauensvollen Umgebung zu agieren und zu arbeiten. Nichtsdestotrotz, und das ist ja auch in dem Vortrag, das eine sind die Techniken, die Humortechniken, das andere ist, wie manage ich mich? Und ich bin eben nicht immer entspannt und ich bin nicht immer in einer vertrauensvollen Umgebung. Und das wäre jetzt auch nochmal die Frage, wahrscheinlich gibt es auch bei dir Situationen immer noch, wo du nicht in einer vertrauensvollen Umgebung bist und du schaffst es vielleicht trotzdem. Hast du Strategien, zum Beispiel, wenn du weißt, boah, es ist jetzt ein hartes Gespräch oder das wird ein heftiges Meeting, hast du Strategien, dich vorher auch in, weiß ich nicht, in eine gute Stimmung zu bringen?
Diese Situation gibt es definitiv. Natürlich tue ich mir jetzt viel einfacher, weil ich es viel stärker in mir selber ruhe. Kenne meine Stärken und ich weiß, ich kann mit diesen Stärken, ich kann mich darauf verlassen. Und damit habe ich viel mehr Vertrauen. Ich brauche diese vertrauensvolle Umgebung um mich herum nicht, weil das Vertrauen viel stärker aus mir heraus einfach rauskommt. Und ich sage, egal in welcher Situation ich bin, ich agiere so wie immer und hau da einfach meine Sprüche raus oder bin einfach wie ich bin. Und wenn der andere damit gerade nicht kann, dann muss ich es ihm halt erklären. Aber dann ist das eben so und ich bin da total bei mir. Es gibt natürlich Situationen, wo du nicht in der Stimmung bist. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob du das kennst, aber dann bist du, hast du eine echt harte Woche gehabt, du bist müde und da gibt es dieses Gefühl, dass die linke und die rechte Gehirnhälfte sind nicht miteinander verdrahtet, ja. Und da kommen bei mir auch keine richtigen Worte raus. Da will ich was sagen und ich merke, das, was ich sage, ist eigentlich, es kommt härter rüber oder es ist nicht so, wie ich normalerweise bin. Und das ist, da weiß ich dann auch, dass ich mich dann zurücknehme. Da weiß ich dann, heute ist nicht der Tag, wo ich diese Leichtigkeit rüberbringen kann. Aber auch, und das muss ich schon sagen, ich suche auch nach gewissen Situationen manchmal, um mich wieder in eine Stimmung zu bringen. Also ich suche nach Kleinigkeiten, wo ich im, weißt du, so wie im Klein-Klein wieder anfangen kann zu üben. Im ganz, ganz Klein-Klein, wo ich dann wieder dieses Ping-Pong-Spiel reinkomme, wo ich mich dann warm spielen kann. Wie wahrscheinlich ein Redner, der sich warm redet, dann so ins Warm machen. Und es funktioniert nicht immer, aber es funktioniert.
Finde ich total schön. Also zum einen merkt man, dass du dich einfach wahnsinnig gut kennst, dass du einfach auch merkst, boah, heute lasse ich es mal lieber. Das ist für mich auch ein Schlüssel, eine Schlüsselerkenntnis gewesen. Also es muss nicht jeden Tag gleich schlagfertig, witzig, leicht sein. Auch meine Humorvorträge sind unterschiedlich. Ich muss halt ein Niveau halten, egal was vorher passiert. Sonst kann ich nicht auf die Bühne gehen. Ja, oder ich muss es öffentlich machen, wenn gerade irgendwas ist, wo ich sage, ich muss es einfach vorher sagen. Also wenn ich heute nicht so witzig bin wie sonst, lachen Sie einfach trotzdem. Sie tun meiner Seele damit was Gutes. Dann habe ich es schon benannt. Ja.
Absolut, ja, super. Eine super Strategie, ist ja wie bei jeder Präsentation, wenn du sagst, heute ist nicht mein Tag oder ich bin total nervös, dann hast du ja das Publikum schon auch
Genau.
mal, die verstehen dich dann, ja, die suchen
Ja.
nicht nach dem, warum ist sie jetzt komisch, sondern die verstehen dich und
Ja.
du hast die Herzen geöffnet und das reicht dann ja schon und dann ist es ja auch für dich schon viel lockerer.
Genau. Also dieses sich gut zu kennen, auch zärtlich und liebevoll auf eine Art mit sich zu sein, ja, sich das auch zu erlauben. Und das Zweite, dieses sich warm machen. Das ist das, was ganz viele, wo ganz viele ganz lange brauchen, das zu verstehen, was für mich als Rednerin, als Schauspielerin völlig normal ist. Als Sportler würde ich auch mich vorher aufwärmen. Ich würde nicht unaufgewärmt in einen harten Kampf gehen. In der Kommunikation machen wir das aber. Und dieses sich vorher, sei es ein bisschen zu lockern körperlich oder in dieses Ping-Pong reinzukommen, zu gucken, oh, ich gehe vorher noch mal irgendwo, wo es nett ist, in die Kaffeeküche oder da, wo es mir gut geht, wo ich weiß, da spielt jemand ein bisschen mit mir Ping-Pong, dass ich in Stimmung komme. Und dann gehe ich mit dieser leichten Aufwärmung in die Situation, die vielleicht nicht so angenehm ist.
Das fand ich auch so spannend. Also ich lerne ja aus jeder Situation lernt man ja etwas. Und ich weiß noch, wie eben in Berlin, ich bin kurz raus bei aus unseren Vorträgen und du standst vorne im Foyer und du hast dich warm geredet. Und ich dachte, ja, Wahnsinn, das ist diese Frau, die so total bekannt ist, die Schauspielerin, die ist eine Keynote-Speakerin, die macht das so oft und die redet sich warm. Und wir halten eine Präsentation Tag ein, Tag aus und wir reden uns nie warm. Wie absurd ist das eigentlich? Weil wir können es ja viel, viel schlechter und sollten uns ja noch viel, viel mehr aufwärmen. Weißt du, wie ich meine? Also, aber wir glauben ja, oder wir weiß ich jetzt nicht, aber ich glaube ja, das muss man halt so können. Und wenn man es halt nicht kann, dann kann man es halt nicht. So nach dem Motto. Und dass es irgendwie nicht Übungssache ist. Und natürlich ist es Übungssache. Und deswegen finde ich das so befreiend und so herrlich, auch mit dir darüber sprechen zu können und zu sagen, nee, es ist völlig normal. Man macht sich
Voll.
warm.
Also ich
Ja.
habe auch in Berlin, ich habe als erstes, mein großes Glück ist immer, wenn auch, meistens sind es ja Techniker Jungs, die dann beim Sound sitzen, aber hin und wieder sind da auch Frauen bei, weil da war es jetzt so eine Jungstruppe, waren auch alles Berliner, da docke ich natürlich sofort an. Das ist immer, da docke ich als allererstes an, weil das ist mein Stimmungsmanagement. Und wenn die schlecht drauf sind, dann weiß ich schon, okay, da mache ich jetzt gar nicht mehr viel mit. Aber wenn die gut drauf sind, das ist mein Ping-Pong-Warm-up. Und mit denen habe ich total gefeiert schon vorher. Da war noch niemand von euch da. Hab ich sage, okay, wenn die nicht klatschen, dann müsst ihr das übernehmen, ja? Ihr haltet hier die Stimme hoch. Die meinen, ja, klar, machen wir. Dann muss ich schon, mein Notfall-Package sitzt da hinten, ja? Und da habe ich meine Energie aufgeladen.
Ja, super. Aber genau das meine ich. Das ist super. Und ich finde das toll, dass du das sagst, weil wir machen es ja intuitiv durchaus in so großen Meetings, 200 Leute, und da bist du nicht ganz sicher, wie kommt jetzt die Präsentation an, wie kommt die Stimmung rüber, und du willst eine gewisse Message rüberbringen. Und dann gehe ich auch hin und sage zu den 5 bis 10, von denen ich weiß, die sind voll involviert, sage ich, und ihr klatscht auf jeden Fall,
Ja,
egal
genau.
was kommt.
Ja,
Ja,
so ein paar
aber
Pfeiler
super. Ja.
sich
Ja.
vorher schon mal reinzupflocken, wo man weiß, okay, das ist mein
Ja.
Notfallgerüst. Und das macht einfach also ich muss irgendwie Bock haben, auf die Bühne zu gehen. Und das ist leider mein eigener Job oder zum Glück. Und beim Humor ist es ähnlich. Es ist erstmal mein Job zu gucken, was finde ich denn witzig und was macht mich locker. Das kann halt leider keiner übernehmen für mich. Was würdest du denn, ich gehe nochmal zurück zu den Frauen, die auch vielleicht noch in einer anderen Stufe der Karriere sind, was würdest du denn empfehlen? So drei knackige Tipps, wo du sagst, das könnte man beherzigen, um vielleicht leichter vorwärts zu kommen.
Tatsächlich, was ich total wichtig finde, ist, dass eine Frau sich einen Mentor nimmt, einen Mentor oder eine Mentorin. Also jemanden, der ihr die Spielregeln näher bringt, auf eine sehr nette und spielerische Art und Weise, wie das so im Business läuft. Ich glaube, das ist unglaublich wichtig. Da kriegst du auch deine Beziehung darüber, aber du kriegst einfach auch Einblicke, die du sonst einfach dir mühsam selber erarbeiten musst, und so kriegst du sie recht früh. Das ist schon mal ein ganz, ganz wesentlicher Aspekt. Der zweite,
Ganz
ich
kurz,
würde
und
einfach,
würdest
ja.
du den im eigenen Unternehmen diese Frau suchen? Also, dass es auch jemand ist, der die Spielregeln des Unternehmens kennt
Ja.
oder ja.
Also es gibt sowohl als auch Vorteile. Also tatsächlich bin ich Mentorin für innerhalb des Unternehmens, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ich habe aber auch an einem Cross-Mentoring-Programm teilgenommen für jemanden außerhalb des Unternehmens. Da muss ich sagen, es ist natürlich besonders spannend auch für mich, weil ich dann auch aus anderen Branchen und aus anderen Unternehmen mit ganz anderen Kulturen Themen oder Probleme mitbekomme, von denen ich sage, okay, die haben wir auch, oder das ist anders bei denen und die gehen anders damit um. Das könnten wir bei uns übertragen. Das ist auch für mich total spannend als Mentorin. Aber tatsächlich für die ersten Jahre würde ich sagen, ist das eine Mentorin oder ein Mentor innerhalb des Unternehmens unglaublich wichtig, weil du die Spielregeln im Unternehmen verstehen lernst, aber weil du auch jemanden dann hast, der weitere Leute kennt. Und dieses Netzwerkthema, ich habe das nie aktiv betrieben. Das bin kein Netzwerktyp letztendlich. Oder habe ich immer gedacht, dass ich es nicht bin. Jetzt irgendwie schon. Also ich glaube, das Mentoring-Thema ist ein wesentliches Thema. Und das zweite, und ich weiß, das ist total leicht gesagt, aber diese Leichtigkeit, sich zu bewahren oder auch zu versuchen, wirklich bei sich selber zu bleiben und gar nicht versuchen, sich zu verbiegen. Das ist, glaube ich, das wesentliche Element, weil du möchtest ja glücklich sein in deinem Job. Du möchtest ja mit all dem, was du da tust, willst du ja zufrieden nach Hause gehen können. Und du verbringst so viel Zeit im Unternehmen, in deinem Job. Wenn du da permanent jemand anderer sein musst, dann ist doch irgendwas falsch, finde ich. Das, was ich auch auf LinkedIn geschrieben habe, ist, such dir deinen Chef aus. Und das sage ich allen meinen Mitarbeitern und allen, die sich bei uns bewerben oder egal wo bewerben, choose your boss. Das ist der oder diejenige, der dir hilft, dich zu entwickeln oder der dich einfach nicht permanent unterstützt, einfach wie ein Pflänzchen zugrunde gehen lässt. Ja? Das ist schon derjenige oder diejenige, die dir genügend Wasser gibt und Nährstoffe zum Wachsen. Und wenn du da den Falschen hast, dann brauchst du nicht glauben, dass du den Chef veränderst. Was ich auch ganz wichtig finde, ist gerade in einem Bewerbungsgespräch, in einem Bewerbungsgespräch finde ich, dass sich die Bewerberin oder der Bewerber auch Referenzen von seinem Chef einholen sollte. Ich würde aktiv danach fragen und
Cool.
sagen, hey, geben Sie mir mal zwei oder drei Referenzen, die ich anrufen kann, damit ich weiß, wie Sie ticken und ob wir zusammenpassen. Es muss doch ein Match sein, weil wenn wir nicht miteinander klicken, dann wird es schwierig für mich, aber auch für Sie.
Mega. Hast du schon mal jemanden erlebt, der das im Bewerbungsgespräch gebracht hat?
Nee, aber ich mache das proaktiv. Ich sage den Bewerbern tatsächlich, so und hier hast du zwei, drei Referenzen, wenn du möchtest, die rufst du an und dann sprichst du mal mit denen. Und ich habe einen Mitarbeiter, der gesagt hat, du, bevor ich da zu dir gekommen bin, da habe ich schon in meinem Netzwerk schon mal nachgefragt, wie du so wirklich bist und wie du so tickst. Und da gab es unterschiedliche Meinungen, sage ich, ja, aber du hast dich ja anscheinend für die richtige
Ja,
entschieden.
cool. Ja, sehr schön. Finde ich
Ja.
total schön. Also es öffnet wirklich dieses Blickfeld und geht weg von diesen eingefahrenen Denkensweisen. Und das tut ja auch der Humor. Wenn du niemanden hättest, der dir da widerspricht und du jetzt mal so deinen Bereich, in dem du agierst und dein Unternehmen anguckst, wo würdest du denn, also wenn du auch keine finanzielle Begrenzung hast und eine Schar von total coolen, meinetwegen Humortrainerinnen, wo du sagst, oh, da könnte ich die mal hinpflanzen, wo würdest denn du ansetzen im Unternehmen? Wo würdest du gerne diese Art der, du sagst ja auch, diese Reflexion, die Schulung, dieses Besserwerden in der Leichtigkeit, wo würdest denn du das implementieren wollen?
Also ich würde es von beiden Seiten implementieren, bei der untersten Hierarchiestufe, damit sie einfach dieses Vertrauen bekommt, dass es dazugehört, dass es in Ordnung ist, dass es schön ist, dass es befreiend ist, dass es richtig Spaß machen kann. Und mit Spaß erreichst du so viel mehr. Du hast dieses Zusammengehörigkeitsgefühl so viel schneller im Unternehmen. Und ich bin davon überzeugt, dass du damit auch durch dieses Zusammengehörigkeitsgefühl und dieses Vertrauen eine viel stärkere Loyalität hinbekommst und dass die Mitarbeiter einfach wahnsinnig gerne ins Büro kommen und gemeinsam an etwas arbeiten. Aber definitiv musst du auch oben ansetzen, damit dort auch, weißt du, damit der Grund dafür geebnet ist. Und dass das auch, es muss von beiden Seiten kommen. Und ich habe mir gerade erst heute darüber Gedanken gemacht, da werde ich dich dann später fragen, welche Seminare es überhaupt gibt und in welcher Form du diese Trainings auch wirklich strukturiert anbieten kannst. Weil für mich war es ja so ein Augenöffner, dein Vortrag damals. Und ich habe das nie so strukturiert betrachtet. Und für mich wäre die Frage damit, wie strukturiert kann man denn Humor tatsächlich coachen?
Also ich mache das zum Beispiel seit über 10 Jahren bei der Berliner Stadtreinigung. Da haben wir angefangen, auch mit den Mitarbeitenden, angefangen von die Jungs und Mädels, die die Straße reinigen, die Mülltonnen wegbringen und abholen, bis hin zu einer Ebene höher in der Verwaltung, Kundenmanagement, Beschwerdemanagement. Die haben andere Themen gehabt natürlich als die, die im Bürgerkontakt auf der Straße sind. Und da haben wir ganz klassisch erstmal 2 Tage, wie dieser Vortrag, bloß in Breite eigentlich, ne, geguckt, was ist Humor eigentlich? Dann diesen eigenen Humorgeschmack herausfinden, so einen eigenen Humorfundus, Humortagebuch im Sinne von eigene witzige Geschichten, worüber lache ich eigentlich, zu merken, was ist Spontanität eigentlich? Aha, Spontanität ist ja gar nicht, wenn plötzlich was vom Himmel fällt, sondern wenn ich mir vorher überlege, aha, das triggert mich also, aha, was kann ich denn dafür tun, dass ich entspannt bleibe und was könnte ich denn sagen oder tun? Dann trainieren wir das auf die konkreten Fälle der Mitarbeitenden mit den Techniken. Das heißt, es gibt dann 3, 4 Techniken, das positive Umdeuten. Zum Beispiel war ich neulich im Hotel, das war super. Da hat einer eine schöne Umdeutung gemacht, da gab es irgendwie, Kaffeemaschine war kaputt und die Leute sind gerade erst angekommen. Es war natürlich erstmal stinke Laune, ja, und keiner vom Service war weit und breit zu sehen. Und dann sagte einer von denen, du, ich glaube, die sind hier nachtaktiv im Hotel. Fand ich total charmant, haben alle gelacht, ne?
Ja.
Und die Stimmung war gelöst. Und das ist ja eine positive Umdeutung. Und das trainieren wir dann halt wirklich mit den harten Fällen, mit den harten Nüssen, die mitbringen. Und die Übertreibung, das, was du gerade mit der Maske gemacht hast. Dann trainieren wir paradoxe Intervention, Begeisterung für den unfairen Angriff. Also wir nehmen Humortechniken und trainieren die immer angewandt auf ganz konkrete Situationen aus dem Alltag, sodass sie rausgehen und wissen, wie sie es tun. Und irgendwann kamen dann dort die Führungskräfte, also haben gemerkt, oh, das läuft gut. Es gab teilweise über 2 Jahre Wartelisten sogar. Also es hat sich dann rumgesprochen, ne? Und
Wahnsinn.
Genau, dann haben sie die Führungskräfte dazu genommen und bei denen haben wir gesagt, wir machen 3 Tage. Also wir haben 2 Tage unten Follow-up, weil die brauchen oft auch nochmal dann nach 4, 5 Wochen wirklich eine gemeinsame Reflexion. Was hat gut funktioniert, was nicht, was wollen wir noch trainieren? Also da hat man ja auch nochmal eine andere Funktion, man hat eine andere Verantwortung. Da ist dieser 3. Tag oft sehr wertvoll, weil das hat man ganz selten. Ne, man ist dann so alleine mit diesen Erkenntnissen, aber dass man dann nochmal zusammenkommt, quasi unter Gleichgesinnten. Und daraus sind inzwischen Netzwerke entstanden, auch untereinander, wie so kollegiale Humorberatung. Ja, also dass man einfach weiß, wen kann ich denn mal schreiben? Genau.
Und das ist ja cool. Ja. Das ist ja spannend.
Dann habe ich mal da einen Vortrag gemacht, habe ich da einen Vortrag gemacht, dann habe ich mal da einen Schnittstellen-Workshop gemacht. Also immer, wenn sie wussten, wir brauchen jetzt mal quasi den Humor und die Leichtigkeit. Und dadurch, dass sie das über 10 Jahre schon machen, so ein Kulturwandel passiert ja Stück für Stück, aber den kann man dann tatsächlich irgendwann beobachten, weil einfach eine große Menge schon mal Anteil genommen hat.
Cool. Ah, das ist super. Ja.
Ich überlege mal gerade, ja, ich habe noch so 3 unfaire Angriffe und dann kannst du noch ein paar Fragen stellen, wenn du möchtest. Ich habe mir gedacht, ich mach mal noch ein paar unfaire Angriffe, so ein paar Klassiker, die ich von vielen Frauen gehört habe, dass die auch immer wieder gesagt bekommen. Und du darfst sagen, wie du reagieren würdest. Ein Mann erklärt lang und breit, was man eigentlich schon längst verstanden hat.
Das ist ja ein Klassiker, den hast du ja permanent. Und ich habe dazu, da möchte ich kurz ausholen, ich habe dazu ein Bild.
Ja.
Und zwar bin ich Mama von einer 8-jährigen Tochter mittlerweile. Und als ich aus dem Mutterschutz zurückkam, und da saß ich das erste Mal in diesem Meeting. Und da saßen 10 Männer und ich. Und die saßen und redeten und redeten. Und es war das erste Mal in meinem Leben, dass ich da gesessen bin und in meinem Kopf formierte sich das Bild von 10 Schnullern. Und ich hatte 10 Schnuller vor mir und hatte mir überlegt, wie das denn wohl wäre, wenn ich jetzt jedem von dem einen Schnuller in den Mund stecken würde. Und seitdem finde ich jetzt vor allem auch in den Teamsitzungen, finde ich, man sollte eigentlich diese Emojis haben, weißt du, nicht nur klatschen, sondern zum Beispiel einen Schweigefuchs.
Ja, oder einen Schnuller.
Oder einen Schnuller. Oder Schnuller. Einfach, ja, und es gibt ja die Möglichkeit auf Teams, jemanden lautlos zu stellen. Das kann man ja auch einfach mal so probieren. Das kannst du jetzt nicht mit jedem machen. Kann man ja einfach mal austesten.
Ja.
Und im Meeting unterbreche ich tatsächlich durchaus und sage dann, alles klar, ich glaube, wir trinken jetzt mal einen Kaffee, die Themen sind besprochen.
Ja.
Und dann kannst du es einfach abwiegeln. Aber
du hast ja, glaube ich, auch, du warst es oder dein Kollege, als ich den Vortrag gemacht habe, habt ihr gestartet mit diesem schönen Zitat, die Deutschen sagen, die Lage ist ernst, aber nicht hoffnungslos. Die Österreicher sagen, die Lage ist hoffnungslos, aber nicht ernst.
Ja.
Das fand ich ja auch genial. Ist das tatsächlich so in eurem Mindset?
Also ich bin ja Deutsche. Also ich bin in Deutschland ja aufgewachsen, ich lebe seit 16 Jahren in Österreich, aber es ist wirklich, die sind viel leichter.
Mhm.
Es ist eine ganz andere Leichtigkeit des Seins und ich finde tatsächlich, dass du in Österreich viel mehr lachst oder viel mehr Späße machen kannst und dieses Ping-Pong ist viel weniger um diese sofort in das Machtspiel hineingeht. Du testest dich viel schneller ab. Und für mich, ich hatte das vorher schon erwähnt, für mich ist das ja häufig so eine Art Tanz. Für mich ist Humor wie Tanzen. Und es gibt so unterschiedliche Tanzpartner. Der eine tanzt so, der andere schnell, der andere langsam, der andere aggressiv, der andere schunkelt nur und der dritte wippt nur mit dem Füßchen. So, jeder halt ein bisschen anders. Und ich finde in Österreich, das ist mehr so die Walzer, ja, der Walzer. Da wird immer so geschunkelt und es wird immer so schön und es ist einfach, es ist ernst, aber es ist einfach nicht hoffnungslos, ja.
Schön.
Oder es ist hoffnungslos, aber eben dann halt nicht ernst, ja.
Total schöne Beschreibung auch mit dem Tanzen.
Das erste Bild, das mir eingefallen ist, war wirklich dieses Tanzen und dieses, es ist eine Art des Annäherns und ich finde, es gibt ja auch diese Menschen, die also von früher, ne, das ist ja schon lange her, dass ich in der Disco war, aber naja, also schon ein bisschen, da gibt es ja diese Leute, die sind dann in diese Disco gegangen und die standen dann immer mit der Bierflasche in der Hand, todernste Miene und haben ja, also nicht mal mit der Wimper gezuckt, ja. Und dann habe ich immer gedacht, komisch, wieso kommst du eigentlich hierher, wenn du noch nicht mal mit dem Fuß wippst? Aber diese Leute gibt es ja. Und dann gibt es ja die, die dann so total aus sich herausgehen und einfach mal alleine tanzen. Ja, und das, dieses Bild in mir hochgekommen mit diesem Humor ist eigentlich für mich immer so eine Art der Annäherung und des Schauens, in welchem Takt spielt der gerade. Und du hast so viele Taktmöglichkeiten am Tag mit unterschiedlichen Partnern und kannst so viele Tänze tatsächlich machen. Und dann bist eben so jemand wie du, der eigentlich wie so ein Tanzlehrer oder Tanzlehrerin in dem Fall einfach nochmal neue Schritte zeigt. Und deswegen finde ich einfach dieses Bild, das ist so stimmig für mich.
Voll schön. Ich bin die Tanzlehrerin, ja. Jetzt darfst du noch, wenn du magst, mir
Ja.
zwei Fragen, drei Fragen, je nachdem, was, wenn du schon mal hier
Total.
bist, wo man sitzen hast, genau, darfst du
Ja,
fragen.
super, super gerne. Was würdest du tun, wenn du sitzt in einem Weihnachtsessen, Weihnachtsdinner, nur Männer um dich herum, sind 40 Leute, nur Männer um dich herum, einer macht gerade einen Vortrag, hält einen Vortrag und ein entfernter Kollege von dir sitzt neben dir und du merkst plötzlich, dass der im Spaß dein Kleid hinten bis zum BH aufmacht. Wie reagierst du? Würdest
Ich
du
würde ihm
mit
eine scheuern
Humor gucken?
wahrscheinlich.
Siehst du? Ja, okay.
Ist die spannende Frage, will ich das verharmlosen? Weil, also, wenn
Hattest
nur
du.
Männer im Raum sind und jemand macht einem das Kleid auf, das ist der Peter McGraw, der spricht vom harmlosen Verstoßen. Er sagt, eine Situation ist dann witzig, wenn es einen Verstoß gibt und dieser verharmlost wird, ne? Also jemand rempelt dich an und du sagst, Mensch, ich sehe, sie wollen in Kontakt kommen. Dann bringst du Leichtigkeit rein, du verharmlost den Verstoß. Und er sagt, es gibt eben Verstöße, die sind auch nicht besonders harmlos. Wenn ich mich selber kitzel zum Beispiel, das ist so harmlos, dass es auch nicht witzig ist. Wenn mich jemand kitzelt, der das darf, wird es schon witziger, weil es ist ein Verstoß, aber der ist immer noch nicht, der ist immer noch nicht schlimm. Der ist immer noch harmlos, aber trotzdem, ne, der darf das und es wird schon witziger. Und wenn du nachts irgendwo in Wien unterwegs bist und hinter dir ist ein Typ mit einem Kapuzenpulli und kitzelt dich, dann ist das eben schon gar nicht mehr witzig, weil es ist null harmlos.
Harmlos.
Und das ist, finde ich, ein guter Vergleich, weil im Grunde ist es nicht harmlos, was da passiert. Und dann ist die spannende Frage, will ich das verharmlosen oder nicht?
Ist es dir schon mal passiert, Katrin, dass du etwas verharmlost hast und danach gedacht hast, nee, eigentlich hätte ich das nicht verharmlosen
Ja,
sollen?
jahrelang. Und ich finde es total wichtig, dass bei Männern genauso, aber bei uns Frauen noch viel wichtiger, dass wir ganz klar für uns sagen, wo ist die Grenze, wo ich auch einfach sagen will, du, das finde ich jetzt sehr unangemessen. Und wenn mir jemand hinten das Kleid aufknöpft und ich aufstehe und mein Glas erhebe, sodass alle Blicke auf mich sind, weg vom Redner vorne und sage, das fand ich jetzt sehr unangemessen, können Sie mir das Kleid bitte wieder zuknöpfen? Lasse den aufstehen und das aufknöpfen, das zuknöpfen oder einfach nur sagen, das fand ich sehr unangemessen, ist auch eine Variante. Ja, das kann ich auch ohne die Aufmerksamkeit mit dem Glas. Ich kann auch einfach sagen, das finde ich sehr unangemessen. Aber das finde ich extrem wichtig. Diese Grenzen, also mir ist das total häufig in meinem Leben passiert und ich musste das über Jahre lernen, wo ich da ganz klar Stellung beziehe.
Und was würdest du jüngeren Frauen oder jungen Frauen, also deinem jungen Ich mit 20, was glaubst du, könntest du deinem jungen Ich schon mit 20 mitgeben, dass du diese Grenzerfahrung gar nicht so stark machen musst, dass du diese Verharmlosung gar nicht so lange hinnimmst?
Mir früher beibringen, dass ich nicht immer gemocht werden muss. Also, dass ich es aushalte, wenn, egal was die Leute dann über mich denken, dass es mir am Arsch vorbeigeht. So. Also, das hätte ich früher, wenn ich das früher für mich schon begriffen hätte, dass da keine schlimme Konsequenz draus resultiert. Und dass ich das aushalte, dass jemand dann eben sagt, so, was ist mit der los? Und es mir tatsächlich egal sein kann. Kriegst jetzt einen
Genau,
Spruch und ich freue mich einen Cola-Keks und weißt du, es ist mir total egal, ob dir mein Spruch jetzt gerade gefällt oder nicht. Also die Entdeckung auch des Gegenkonters im Sinne von, ich darf auch mal aggressiven Humor machen, ich darf ruhig mal jemandem auch mal eine zurück reindrücken, wenn ich eine reingedrückt bekomme. Das fand ich wiederum sehr befreiend, weil ich habe eben sehr viel den sozialen Humor immer gemacht. Und dadurch habe ich viele Dinge verharmlost, die eigentlich schon so an der Grenze waren, wo eigentlich ein Gegenkonter, ein flotter Spruch zurück total sinnvoll gewesen wäre.
Jetzt hast du gerade gesagt, du hast jetzt zwei Kinder. Wie gehst du mit dem Thema Humor? Hast du ein spezielles Thema in der Kindererziehung, also in der Erziehung oder im Umgang mit deinen Kindern zum Thema Humor? Wie gehst du dort anders um als jetzt andere, sagen wir es mal so, Nichtwissende, weißt du?
Ja. Also ich glaube ständig, ich merke das nur am Outcome wird mir dann bewusst, boah, wie krass. Also neulich habe ich wirklich morgens, da ist mir beim Wasserhahn das Wasser auf meinen frisch angezogene Sachen gespritzt und ich habe wirklich geflucht und habe mich auch echt geärgert. Und dann meine Tochter stand nur neben mir, hat so ganz kurz nachgedacht und gesagt, Mama, das Wasser liebt dich einfach.
Oh,
Und dieses positive
super.
Umdeuten, dadurch, dass ich das so oft mit denen gemacht habe, und oder auch manchmal ihnen mit ihnen das übe, zu sagen, okay, wie könnte man das denn jetzt mal umdenken? Oder ihnen erkläre, was mache ich denn da, wenn ich zum Beispiel einen Vortrag mache, was bringe ich eigentlich den Menschen bei? Und diese Technik wenden sie halt einfach knallhart an und zwar bewusst, weil sie wissen, sie ärgert sich jetzt gerade. Also gucken wir doch mal, ob wir sie zum Schmunzeln kriegen. Das ist so das eine. Das andere ist, ich pflege tatsächlich diese Humorkultur, dass wir uns darüber austauschen, worüber wir gelacht haben. Und dadurch ist es zu so einer Normalität geworden, dass wir uns auch gerne witzige Geschichten erzählen. Also, dass die Kinder auch abends teilweise darauf bestehen, dass sie sagen, Mama, hör mal. Und dann haben die eine witzige Geschichte vom Tag mitgebracht. Und das ist zu so einer Gewohnheit geworden. Und das Dritte, weil das bin ich halt Fan davon, egal ob das in Coachings, in Vorträgen oder zu Hause ist die paradoxe Intervention, also dass ich eben umgedreht reagiere. Also wenn das Kind sagt, ich will jetzt aber nicht Zähne putzen, also mache ich jetzt nicht immer, ne? Aber zu sagen, Mensch, das finde ich ja super, ne? Du musst auch nicht alle Zähne putzen, außer die, die du behalten willst. Also so, oder überhaupt erstmal, wenn man nur sagt, das finde ich ja klasse, dann gucken die ja schon und fragen sich, meinst du das jetzt ernst? Und das mache ich, also dieses mich auch dafür zu begeistern, wenn sie ein Problem haben, also im richtigen Moment. Es ist wichtig, dass man sie ernst nimmt und die signalisieren einem auch, wenn sie den Humor gerade nicht wollen. Das ist ja auch das Tolle. Aber wenn ich es mache, ich nutze das schon auch, dass ich bewusst, ne, sie brüllen und ich sage, geht das noch lauter? Also, das finde ich jetzt ja ein bisschen leise und dann ist schon so, hä? So.
Ja, dann durchbrichst du einfach ihren Fluss gerade und damit holst du sie ja sofort raus. Alles klar. Nein, es ist so lustig, weil meine Tochter, ich habe ja heute gesagt, ich nehme heute meinen ersten Podcast auf und
Ja.
sie liebt Podcast, die hört Checker Tobi
Ah,
natürlich.
cool,
Ja.
ja.
Und dann hat sie gesagt, super, das heißt, heute telefonierst du nicht nur, sondern heute nimmst du auch etwas auf. Also ich bin in ihrem Ranking aufgestiegen. Und dann hat sie gesagt, dann muss ich dir ja einen Witz
Ja,
mitgeben,
unbedingt.
damit ich, ja, unbedingt, jetzt erzähle ich dir den Witz
Ja,
auch.
klar.
Was ist schwarz, weiß und rot? Den
Ich weiß.
kennst du bestimmt.
Nee.
Ein Zebra mit Sonnenbrand. Und das
Oh.
ist so süß. Und ich sagte, ich verspreche dir, Lotti, den erzähle ich der Katrin.
Der ist sehr schön. Du hast eine 8-jährige Tochter. Du hast vor kurzem ein total schönes, berührendes Posting auf LinkedIn gemacht, wo du einmal ein Foto von dir und ihr beim Wandern und einmal ein total cooles Foto von dir im, ich glaube, es ist ein schwarzes Kleid, so sehr Business, coole Lady daneben. Und es hat über 400, ich glaube 460 inzwischen Likes, es hat ganz viele Kommentare, es haben sich super viele bedankt bei dir. Und mir ging das so, mich hat es auch total ins Herz getroffen, weil diese beiden Pole, ich kenne die auch total und ich weiß, es geht beides und ich kenne auch den Schmerz, der da drin ist, aber eben auch die Freude. Wie ging dir das denn, als du gesehen hast, dass das so eine Resonanz gab?
Unfassbar. Ich war to total überrascht, weil für mich war das so eine Herzensangelegenheit, das einfach mal auszusprechen. Ich habe das so oft erlebt und ich habe so wie ich es auch geschrieben habe, ich habe das einfach mal runtergeschrieben, weil es mir so irgendwie unter den Nägeln brannte. Und dann habe ich das gepostet und es ist eine Erfahrung, die ich gemacht habe, selber vor 10 Jahren
Also ganz
und
kurz
ich
noch
habe,
für die Hörer
ja,
und
ach
Hörerinnen, ne? Es
wer.
ging darum, dass du das gepostet hast und dazu geschrieben hast, sag's vielleicht einfach in deinen eigenen
Ja,
Worten.
es ging um den vorauseilenden Gehorsam und dieses Thema des, ich verzichte heute auf einen gewissen Jobschritt oder auf einen gewissen Schritt im Beruf, erstmal, weil ich glaube, ich werde in den nächsten 3 Jahren Familie haben wollen, Familie gründen wollen und mir schon heute 15 Schritte im Voraus überlege, was denn passieren könnte und deswegen bewerbe ich mich erst gar nicht auf diesen Job. Und in dem Post habe ich eben reingeschrieben, hört auf damit, lebt euer Leben im Heute und im Jetzt, weil keiner weiß, was in 2 oder 3 Jahren ist. Und ich habe das selber erlebt. Ja, natürlich wollten wir Kinder haben und trotzdem hat das erstmal lange nicht geklappt. Und ich habe auf so viel verzichtet und der Druck, der sich dadurch aufbaut. Und das ist total paradox, weil du kannst beides haben. Und du musst auf das eine nicht verzichten, um das andere zu machen. Es geht beides. Man muss Wege finden und die Rahmenbedingungen ändern sich permanent, weil es das Leben ist. Und was mir so wichtig war, war einfach zu sensibilisieren, auch für die Führungskräfte, wenn jemand, also wenn vor allem ist es im Moment bei mir zumindest meistens Frauen, die mit solchen Themen kommen, dass ich sie challenge und dass ich darauf hinweise und sage, du stehst dir gerade selber im Wege. Hör auf. Du veränderst, du machst deinen Weg und der Rest muss der Arbeitgeber machen. Der Rest muss der Arbeitgeber an Rahmenbedingungen schaffen, dass du auch weiterhin ganz normal deinen Job machen kannst. Und es wird auch so passieren. Und dieses Vertrauen, das musst du einfach haben. Und das möchte ich meinen Mitarbeitern mitgeben, dieses Vertrauen. Und auch den anderen Führungskräften, dass sie eben dieses Vertrauen den Mitarbeitern mitgeben und sagen, das wird schon. Hör auf, dir so viele Gedanken zu machen. Und das war mir einfach so wichtig und ich war total überrascht, dass dieser Post, der für mich so ein natürliches Ding ist, dass der so stark kommentiert wurde. Aber es hat mich auch wirklich gefreut. Es hat mich wirklich gefreut, dass viele Frauen geschrieben haben, es hat ihnen so die Augen geöffnet. Und das war.
Also macht ja auch Mut, genauso weiterzumachen. Und du bist halt ein Role Model. Und wenn man Role Model ist, wieder zu sagen, ja, und da ich berichte darüber, mehr ist es ja auch oft gar nicht. Ja, spreche es einfach aus und ich zeige, wie es gehen kann und öffne damit vielen schon viel früher die Augen für etwas, was sie vielleicht noch gar nicht gesehen hätten. Annette, ich bin ein Fan von dir.
Oh, vielen Dank. Und ich ein Fan von dir.
Ich
Ich
glaube, das.
finde, wir sollten das viel öfter machen.
Ja. Gibt es noch irgendwas, was du hier in diesem Raum lassen möchtest, den Zuhörerinnen mitgeben willst, mir noch sagen möchtest?
Also dir kann ich nur sagen, vielen herzlichen Dank, dass du diese Aufgabe machst und diese Berufung gefunden hast und so vielen Menschen da einfach so die Augen öffnest. Und ich finde das so bereichernd. Das ist wirklich etwas sehr Inspirierendes. Und den Frauen da draußen möchte ich gern sagen, glaubt an euch. Und alles ist möglich. Ihr müsst nur an euch glauben und bleibt einfach ihr selber. Und da ist so viel Kraft drin und so viel Energie, die wir alle haben. Und geht den Weg, den ihr für euch selber gehen wollt. Und lasst euch da nicht verbiegen. Und ich glaube, es ist so viel im Gange und es ist so viel gerade an Veränderungen da. Es ist so viel möglich. Und all das, was früher mal war, das ist längst passé. Es bröselt weg. Das
Geil.
sehe ich jeden Tag,
Es
ja.
bröselt
Genau,
weg. Das
mir
ist der geilste Schlusssatz bisher, der
egal.
schönste Schlusssatz bisher in diesen Interviews. Ich danke dir für das Gespräch, Annette.
Ich danke dir, Katrin. Vielen Dank.
Humorexpertin fragt Führung. Eva Ullmann und Katrin Hansmeier machen Humor für Sie berechenbar und einsetzbar. Amüsieren Sie sich, staunen Sie und erweitern Sie Ihr Repertoire.